Menschen hinter Puppen.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 von Hände hoch, dem Podcast über Menschen hinter Puppen. Heute sind wir wieder in unserer Homebase in der HFS Ernst Busch und haben hier im Studio einen Gast vor den Mikros, die an dieser Hochschule ein ganz besonderes Fach entwickelt und lange unterrichtet hat.
Die Rede ist von Regina Menzel. Sie ist Dozentin, Puppenspielerin und Autorin. Und das Fach, das hier im Studiengang der zeitgenössischen Puppenspielkunst an der Ernst Busch sehr eng mit ihr verbunden ist bzw. war, heißt Puppenführungstechnik oder kurz PT.
Herzlich willkommen, Regina.
Hallo, Regina.
Hallo.
Hallo, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, hier zu sein.
Liebe Regina, du bist im März diesen Jahres in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Nach wie vielen Jahren an der Abteilung?
Ich bin nach 25 Jahren an der Abteilung am 1. April in den Ruhestand eingetreten.
Das ist ein April-Scherz.
haben viele gesagt, April-Scherz. Nein, ich bin Rentnerin, habe ich immer gesagt, am 1. April. Und die alle, das ist so ein April-Scherz.
Im Grundstudium, also im ersten und zweiten Studienjahr, haben die Studierenden wöchentlich mehrere Stunden Puppenführungstechnik. Du hast das Fach ja über die letzten Jahre geprägt, entwickelt, weiterentwickelt. Kannst du uns einmal beschreiben, wie so eine Stunde bei dir aussah? Was passiert eigentlich in diesem Raum im ersten Stock? Und womit beschäftigt ihr euch da oder habt euch beschäftigt?
Erstmal möchte ich eine kleine Anmerkung machen. Ich habe das Fach nicht erfunden. Ich habe auf der Basis meiner Ausbildung, die ich hatte, von 78 bis 81, gab es das schon, dieses Fach. Das hieß damals Mitteltraining. Und einer der Mitbegründer, es ist für mich nicht mehr nachvollziehbar, wie das Fach zustande kam, wer das aus der Taufe gehoben hat. Ich glaube, es waren mehrere, war auch Peter Waschinski und Hartmut Lorenz, Konstanza Kavrakova-Lorenz. Dann gab es Leute, die das Fach unterrichtet haben, wie Gabriele Hähnel. Oder Werner Henrich hat es unterrichtet, Ulrike Mirau, die war dann meine unmittelbare Vorgängerin. Also vorweg, Puppenführungstechnik beschäftigt sich mit der Funktionalität eines Puppenkörpers und mit der Beziehung zwischen Puppenspieler und Puppe. Das sind die beiden Grundpfeiler und da kann es natürlich nicht bleiben, auch nicht im PT-Unterricht, sondern das rutscht dann auch schon immer in die Anwendung, in kleine Etüden oder in Tätigkeiten und dann kleine Etüden, also das baut sich immer weiter auf. Und die Studierenden hatten, ich habe das so erlebt, es ist ja immer noch so, dass in den ersten 4 Semestern dieses Fach im Grundstudium erteilt wird, wöchentlich 3 Stunden pro Student. Es ist so ein kontinuierliches Fach, weil Übung macht den Meister und man übt nicht innerhalb von 3 Tagen das, was der Körper sich über 2 Jahre einschreiben kann. Und die Stunden sahen so aus. Es gab immer ein Wochenmotto. Bin immer reingekommen. Dazu war ich immer sehr inspiriert durch das, was mir im Alltag begegnet ist, natürlich in der Verbindung zu dem, was so ungefähr auf dem Lehrplan steht. Und dann gab es dann immer ein Wochenmotto, wie zum Beispiel Aufmerksamkeit. Was ist Aufmerksamkeit? Was ist Aufmerksamkeit bei mir? Wie erkenne ich Aufmerksamkeit bei mir? Wie transportiere ich Aufmerksamkeit in eine Puppe? Zum Beispiel. Also so Sachen. Dann gibt es also ein Wochenthema und dann wird sich erstmal von allem freigeschüttelt, freigetanzt, was man durch die Tür in diesen Raum, an diesen Ort mitgebracht hat. Das ist immer das Allererste. Und dann wird zum Thema eine eigene Erfahrung gemacht, damit ich diese Erfahrung dann nachher aus meiner Gefühlserinnerung, nicht so sehr aus der Verstandeserinnerung, sondern aus meiner Gefühlserinnerung, in mein Spielobjekt umleiten kann oder über das abrufen kann. Puppenführungstechnik geht sehr auch vom Spieler aus oder beschäftigt sich mit den Fertigkeiten, die ein Spieler haben muss. Und er muss physisch topfit sein, er muss separieren können. Wenn du zum Beispiel 2 Puppen gleichzeitig spielst, musst du separieren können. Du musst ein super Rhythmusgefühl haben, ein Rhythmusgefühl entwickeln. Puppenspieltechnik hat ganz viel mit Rhythmik zu tun. Ich habe die Leute gerne auf sich selbst zurückgeworfen, was man sonst in den Unterrichten nicht macht, weil man, wenn man improvisiert, brauchst du den anderen. Und das war nicht immer einfach, auch nicht für die Teilnehmenden, weil man ist auf sich zurückgeworfen. Und dann manchmal, wenn dann so kam, was ist denn das für eine Übung, kenne ich, also von Jahren, also gar nicht aus der jüngsten Vergangenheit. Ich sage, na, die Übung ist voll in Ordnung, die Übung ist harmlos, unschuldig und die ist so, wie sie ist. Mhm. Und wenn man so auf sich selbst geworfen ist, ne, dann kommt man natürlich an seine inneren Dämonen und an seine Grenzen. Und das ist manchmal nicht sehr angenehm. Und dann gibt es am Ende der Stunde den Part, wo es eine neue Übung gibt, die neu erlernt wird. Und das war immer so, dass wenn wir für ein zweites Studienjahr am Montag 2 Stunden hatten, da hatten wir mehr Zeit, da konnten wir also uns tiefer reinbegeben und am Ende der Stunde gab es was Neues und am Dienstag, wo nur 1 Stunde war, haben wir das dann wiederholt. Mhm. Da war ich dann auch immer gerne dabei zu sagen, so und jetzt ihr, was haben wir gemacht? Warum haben wir das gemacht? Wofür ist das gut? Welche Rückschlüsse ziehst du für dich daraus? Na? Und immer wieder, was mir sehr am Herzen lag und liegt, dass der Spieler weiß, kein Meister ist vom Himmel gefallen. Und ich sage den Satz nochmal, Übung macht den Meister. In dem Fall, das ist ja in unserer heutigen Zeit, geht das manchmal ein bisschen verloren, dass man wirklich viel Aufmerksamkeit und auch Zeit aufwenden muss, um bestimmte Fertigkeiten auf einem bestimmten Niveau zu entwickeln. Und da waren mir dann aber auch, das habe ich auch immer gesagt, mir die Hände gebunden, wo ich gesagt habe, in welcher Qualität ihr das umsetzt und anwendet, liegt bei euch. Mhm. Darauf habe ich 0 Einfluss. Und was mir immer wichtig war, dass sie wussten, sie sind gut, sie sind genau richtig, sie wissen bestimmte Dinge nicht, sie können bestimmte Dinge noch nicht, aber sie sind hier, weil sie die lernen wollen und weil sie sich die erschließen wollen. Und bei mir war der Fehler, hatte eine ganz große Überschrift. Ich habe mal 1 Stunde gemacht, ich gesagt, ihr seid jetzt verpflichtet, ihr müsst jetzt 10 Fehler hintereinander machen. Bevor ihr nicht 10 Fehler gemacht habt, gehen wir nicht weiter. Damit man lernt, den Fehler als kreatives Schubelement zu nutzen, als eine Grenze, die einem aufgezeigt wird, wo man weiß, wow, und da müsste ich jetzt drüber, wenn ich das anders haben will.
Du hast ja auch viele Szenenstudien geleitet.
Ja.
Für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen vielleicht, das Grundstudium an der Abteilung ist neben vielen anderen Unterrichten besonders strukturiert durch Szenenstudien. Hier beschäftigt man sich eben so mit den verschiedenen Puppenarten von Handpuppe bis Großpuppe. Und es geht vor allem darum, dort zu spielen und zu spielen und zu spielen. So, das ist das Herzstück so des Grundstudiums. Kannst du sagen eigentlich, wie sich die Arbeit in den Szenenstudien von der Puppenführungstechnik unterscheidet oder wo Schnittstellen liegen?
Ja. Da die Puppenführungstechnik beschäftigt sich, wie ich gesagt habe, also mit den Funktionalitäten von Spielerkörper, Puppenkörper, Aufbau, Strukturierung des Puppenkörpers, Grenze des Puppenkörpers, pipapo. Also das Ganze drumherum, Position des Spielers zur Puppe. Im Szenenstudium geht es eher darum, dass du dann diese technischen Elemente, die ja dazu dienen, überhaupt erstmal deinen künstlerischen Ausdruck auf die Bildoberfläche zu kriegen, ne? Brauchst ja irgendwie Werkzeuge oder Mittel so. Ich vergleiche das immer gerne mit, wie habe ich immer gesagt, so pass auf, wer im Orchester spielen will, muss als erstes sein Instrument beherrschen. Und die Puppe ist das Instrument des Puppenspielers. Und da sind die in ihren 4 Grundarten sehr verschieden, fordern ganz unterschiedliche Sachen
ab. Also die Grundarten einmal nochmal?
Handpuppen, Stabpuppen, Marionetten und Ganzkörperpuppen, wie ich sie nenne. Die Unterscheidung liegt in der Körperstruktur, der Größe, in dem Aufbau und den Zugängen vom Spieler zur Puppe auch. Ne? Das hängt alles miteinander zusammen. Also da machst du eben Funktionalität und da lernst du dein Instrument zu beherrschen. Und du weißt, was du berücksichtigen musst, weil du bist der Experte als Spieler auf dem Gebiet. Ne? Also dein Instrument kann keiner für dich spielen. Das kannst nur du. Und im Szenenstudium steht die Puppe ja im theatralen Kontext. Da steht eine Figurenart in einem theatralen Kontext und dann geht es ja dann darum, in welchen Situationen befindet die sich. Und da geht es dann schon darum, im Szenenstudium ja auch eine Figur zu kreieren. Also eine Figur zu schöpfen, einen Charakter zu schöpfen, der in Beziehung steht. Und das ist eine große Herausforderung. Und wir hatten immer dazwischen geschaltet, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, vor einem Szenenstudium haben wir immer eine Woche, früher waren es 2 Wochen oder 3 Wochen und nicht ohne Grund, Impro dazwischen gestaltet. Weil jetzt geht es darum, Tatsache, die Geistesaktivität mit dem Körper zu verbinden. Und das ist eine Umgewöhnung. Weil wenn du das so alleine machst, das funktioniert super. Aber mach dann mal, oh, hallo, hey, wie geht's dir? Ihr seht das jetzt nicht, weil ich spiele gerade.
Regina spielt gerade Handpuppe.
Ja, genau. Das musst du erstmal erkennen, dann musst du es verinnerlichen. Sonst ist der Schritt riesengroß. Weil im Szenenstudium hast du ja sehr, sehr viele Aufmerksamkeitspunkte. Da geht's um die Dramaturgie der Figur, um die Dramaturgie der Szene, um den Aufbau, um das Drumherum. Das kommt ja dann auch noch dazu. Und deshalb ist für mich ja dieses Fach oder die Beschäftigung mit der Technik der Puppe, steht die gar nicht im Widerspruch für mich zum künstlerischen Prozessen, sondern die ist für mich ein Werkzeug, mit dem ich meine künstlerischen Ambitionen klar und deutlich rausbringen kann aus mir. Das muss ja aus mir raus. Das muss ja übersetzt werden. Und dafür ist das da. Und das ist für mich von unschätzbarem Wert. Und das unterschätzen viele. Weil man sieht die Puppen, die kommen da so lustig, popustig daher. Aber so einfach ist es denn nicht. Es ist einfach, wenn du dann den Zugang hast. Ich kenne Leute, die machen das im Blindflug, das sind dann schon gestandene Spieler, aber für die Anfänger ist das nicht so einfach, in diesen Flow reinzukommen, also da, wofür die Technik dient, dass du dann deine Mittel abrufen kannst, dass du darüber nicht mehr nachdenken musst, dass du nicht mehr hingucken musst, weil du es fühlst. Der Weg im PT ist von der Rationalität, vom rationalen Verstehen von bestimmten Abläufen und Prozessen hin zur emotionalen Erfahrung und Abrufen über die emotionale Ebene dann in Bewegung zu kommen. Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Du konditionierst ja deinen Körper, wenn du trainierst. Ja. Und du gewöhnst ihm alte Gewohnheiten ab und gewöhnst ihm neue Gewohnheiten an. Mhm. Das sind Prozesse. Wir haben dann oft im PT, sagen die, komisch, ich bin gar kein Linkshänder, aber links geht's viel einfacher. Mhm. Ich sage, ja klar, weil rechts hast du deine Muster. Die musst du erstmal auflösen. Ah. Und links hast du die nicht, dann macht er das.
Das sind neue Muster.
Ja, aber das sind neue Muster, die macht das viel schneller. Also das spielt da alles mit rein.
Bevor wir hier so richtig lossprinten in unserem Staffellauf rund um die Puppe, machen wir nochmal kurz Halt für ein Warm-up und dehnen und stretchen uns in unserer Speedrunde.
Ja, die funktioniert so. Wir beginnen Sätze, die du spontan beendest. So, die Spielregeln sind klar?
Sind klar.
Und dann sagen wir auf die Plätze, fertig, Hände hoch.
Speedrunde, Antworten aus dem Bauch heraus.
Darin bin ich richtig gut.
Beobachten.
Hinter dem Horizont lauert.
Was Neues.
Hier zeigt sich, dass ich Berlinerin bin.
Icke.
Das mache ich an einem Montagmorgen.
Aufstehen. Aufstehen.
Schön.
Ja.
Dieses Bauwerk passt zu meinem Charakter.
Welches Bauwerk? Das ist der Elfenbeinturm.
Saft oder Brause?
Saft.
Bitte ergänze folgenden Satz. Hurra, hurra.
Ich bin da.
Dem Gedanken gleich weiter. Dafür würde ich demonstrieren gehen.
Frieden.
Yes. Die Puppe darf ruhig mal
aus der Bahn schlagen, also aus der Form schlagen.
Ja. Danke, Regina, für so viel Spontanität. So weniger spontan waren vielleicht die Umzüge der Abteilung. Einige davon hast du mitgemacht über die Jahre. Von Schöneweide nach Ostkreuz irgendwann, dann nach Lichtenberg in die Parkaue, jetzt hier in Mitte in den alten. Du warst überall in den alten Opernwerkstätten.
Ja.
Und einem Standort haben wir sogar zu verdanken, dass du überhaupt zur Puppe gekommen bist. Dem Standort Parkaue, der AG Puppenspiel und einer gewissen Heike.
War meine beste Freundin.
Genau. Und so kann man es nämlich hören, so hast du es berichtet in dem Podcast Bisschen die Puppen von unserer Alumna Johanna Kunze. Du warst also in einer AG Puppenspiel für Kinder. Wie haben sie euch denn eigentlich an die Puppe rangeführt? Was waren so Übungen, die ihr gemacht habt oder wie seid ihr an die Puppe rangekommen damals?
Gar keine Übung. Guck mal, wir waren Kinder. Ich bin mit 8 Jahren dahin gekommen.
Ja. Seit du 8 bist, spielst du mit
Puppen? Seit ich 8 bin, spiele ich
auf der Bühne.
Bewusst auf der Bühne mit Puppen. Und als ich dann 4, 5 Jahre da war, mit 13, 14, war mir klar, das wird mein Beruf.
Wahnsinn.
Das wollte ich. Und das war so, wir waren ja Kinder. Und wir hatten eine ganz tolle Leiterin, das war die Heilwig Krug, eine enthusiastische Frau voller Liebe für Kinder und für Puppen und überhaupt. Und die hat das so gemacht. Wir haben also über den Puppenbau, wir haben die Puppen selber gebaut, wir haben dann geprobt, wir haben dann Premieren gehabt. Und dann ist sie immer mit uns einmal im Jahr auf Gastspiel gefahren. Wir sind also einmal im Jahr für eine Woche irgendwo in der DDR in irgendeinen Ort gefahren. Das hat sie dann organisiert. Das war unter dem Motto Kinder spielen für Kinder. Und wir haben dann Aufführungen gespielt. Und das war natürlich eine ganz spielerische Herangehensweise, weil wir waren ja alle neugierig. Und es haben sich ja da auch nur Kinder getroffen, die wirklich Spielmetze waren.
Mhm. Regina spielt gerade.
Also da war nicht sicher, weißt du, so, das war ja nicht so, sondern da hast du ein Handtuch gesehen, hast gesagt, oh, mir geht's schlecht, hör auf, dich an mir abzutrocknen. Ja. Also so Zeug, ne? Ja. Weil die Fantasie noch da war. Jedes Kind hat eine blühende Fantasie und die Gabe, sich in etwas hinein zu versetzen, im wahrsten Sinne des Wortes, was wir als Puppenspieler auch machen. Für mich sind Puppenspieler Menschen, die sich diese Gabe, sich in etwas vorbehaltlos hinein zu versetzen, bis ins Erwachsenenalter bewahrt haben.
Wie war denn dann der Weg so von dieser Parkaue?
Also von dieser Parkaue, dann war ja DDR und dann durfte man sich nicht einfach nur an der Schauspielschule bewerben.
Die hieß damals auch anders?
Die hieß Staatliche Schauspielschule Berlin, hieß die. Und da gab es schon die Abteilung Puppenspiel, die gab es ja seit 1971 oder 72. Mhm. Und das war dann mein Glück, weil als ich dann so Kind war, dachte ich, oh, da gibt's was. Mhm. Und dann habe ich mich beworben in der Abteilung Puppenspiel und wurde auch genommen. Dann habe ich da 3 Jahre studiert und dann bin ich nach Neubrandenburg ins Ensemble mit dem Jochen zusammen. Jochen
Wart ihr in einem Jahrgang?
Wir waren in einem Jahrgang, ja. Und da wollten wir dann nicht mehr sein und sind dann da weg und sind dann nach Berlin freiberuflich gegangen und haben uns angeschlossen, mehr oder weniger dem Theater UN. Haben aber gesagt, wir machen uns nicht als festes Mitglied, weil dann würden wir ja vom Regen in die Traufe kommen, dann kommen wir von einem System ins nächste. Weil machen wir uns nicht vor, also jede Gruppierung hat ein System. Und das wollten wir nicht mehr, erstmal. Und das war auch ganz cool, weil man konnte sich zusammenfinden für Produktion, man konnte aber auch mit anderen arbeiten. Dann war ich da, dann kam die Wende und dann hat mich das Theater Hans-Wurst Nachfahren entdeckt. Die waren ursprünglich am Mehringdamm und haben dann das Haus bekommen am
Winterfeldplatz. Genau, da ist jetzt das Theater am Feld.
Ist jetzt nicht mehr. Genau. Ne? Und das war ein ganz süßes Theater mit, habe ich sie immer genannt, die beiden Leiter, der Prinzipale und die Prinzipale. War auch wirklich so von der Struktur, weil der Siegfried Heinzmann und auch seine Frau, die waren Aussteiger sozusagen. Also er war ein gestandener, glaube ich, Kostümbildner an der Schaubühne. Mhm. Und so, und der ist dann aber bewusst ausgestiegen.
Und ist zur Puppe.
Das wollte er immer machen, ist zur Puppe. Hat dann alles gelernt, also gebaut, Stücke geschrieben, gespielt. Die haben alles selber gemacht. Mhm. Und die beiden waren so alt 68er, ne? Mhm. So, und dann war ich da, dann wollten die mich.
Im Ensemble.
Und dann haben die mich, habe ich überlegt, waren ja auch Umbruchszeiten und ich hatte ein Kind zu versorgen. Und habe dann gesagt, gut, dann machst du das. Fand ich auch nicht schlecht, da warst du also auch wieder in einem Ensemble und so. Und da habe ich dann auch so ungefähr 3 Jahre gespielt. Und dann kam, während ich da schon spielte, kam schon die Abteilung Puppenspiel auf mich zu. Meine Vorgängerin war irgendwie nicht mehr da, hat gekündigt oder irgendwie so. Und die hatten niemanden. Und da hat sich die Constanza an mich erinnert und hat gefragt, ob ich auf Lehrauftrag PT gebe. Da habe ich gesagt, naja. Weil das habe ich schon immer gerne gemacht. Ich habe das als Studentin schon gerne gemacht. Ich habe das geliebt, zu beobachten, oh, wie so eine Bewegung geht und die zu fühlen. Das war toll. Ne? Habe ich gesagt, mache ich. Habe ich gemacht. Und dann bin ich da so reingewachsen.
Du hast ja vorhin schon erwähnt, es gab, als du selber studiert hast, Puppenführungstechnik nicht unter dem Titel, aber als Mitteltraining, als du eingestiegen bist. Wie hat sich denn das Fach so im Laufe der Zeit verändert? Oder als du dann lehrend dazugekommen bist, welche Schwerpunkte hast denn du dann dem Fach gegeben?
Ich glaube, ich habe ganz stark den Schwerpunkt des Spielers mit reingegeben. Ich habe dann meine eigene, man könnte fast sagen, Philosophie, also was das Puppenspiel betrifft. Und als ich das gelernt habe, war das wirklich rein funktional. Dann wusstest du auch, ja, ich muss mich so sortieren. Und ich denke ganz anders darüber, weil das ist eine Sache des Geistes. Spielen mit Puppen hängt mit einem freien Geist zusammen. Und den Geist, der ist gebunden oder ist beherbergt im Spieler. Und der verbindet sich mit dem Puppenkörper. Also man könnte sagen, das Prinzip von Körper, Geist und Seele findet sich im Puppenspiel genauso wieder wie im Leben. Und ich habe das, also diesen Part des Fühlens und des Freiraums ganz stark mit reingebracht. Neben dem Technischen ganz, ganz stark, weil ich finde, das sind 50-50, das sind zwei Teile, die müssen in Balance sein, sonst kommt da oben nichts Gutes raus. Mhm. Oder der Spieler verschleißt so. Mein großes Ziel beim Unterrichten war immer, habt ihr auch immer gefragt, ihr müsst am Ende der Stunde frischer rausgehen, als ihr reingekommen seid. Mhm. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Und das heißt, also das ist keine Nabelschau, sondern das heißt, ich bringe mich in den gegenwärtigen Moment über meine Aufmerksamkeit und mache alles, was technisch dazugehört. Weil wenn ich eine Stulle abschneiden will, muss ich wissen, wie ich ein Messer halte und das Brot halte. Und ich brauche ein Brett dazu. Das muss ich, sonst schneide ich mir in die Finger. Aber in welchem Zustand ich das tue, ich glaube, ich habe den Zustand, den inneren Zustand des Spielers auch beim Training ganz stark mit eingebracht. Das ist mein Steckenpferd.
Wir erreichen nun eine erste große Wegmarke in unserer Tour de Talk. Es steht an, die Übergabe des Gesprächsstaffelstabs.
Diesen Staffelstab, den reichen sich nämlich unsere Gäste von Folge zu Folge weiter in Form einer Frage. Und die Frage an dich haben wir dir mitgebracht von Katja Spieß. Sie ist künstlerische Leiterin des FITZ, dem Figurentheaterzentrum und Theater animierter Formen in Stuttgart und auch künstlerische Leiterin des Festivals Imaginale.
Mhm. Wir haben mit ihr gesprochen in Stuttgart im Rahmen des Showcase Figure It Out, das ist ein Netzwerktreffen. Dieser Gesprächsstaffelstab ist also weit gereist. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Dann kommt hier
die Frage des vorherigen Gasts.
Hallo liebe Regina Menzel. Ich finde die Frage der Handwerklichkeit im Puppen- und Figurentheater gerade super spannend und damit verbunden vor allem die Frage, wie schafft man das, für angehende Puppen- und Figurenspielerinnen Handwerk interessant und sexy zu machen, weil ja das Handwerk auch was ist, was dir nachher eine ungeheure Freiheit gibt im Tun. Also gibt es da methodische Ansätze, tolle Tricks, die du verraten kannst, um künftige Puppenspielerinnen zu begeistern für die Technik des Puppenspiels?
Naja, das ist so eine Frage, ne? Also erstmal begrüße ich sehr, was die Kollegin gesagt hat, dass Technik Freiheit schenkt für dann die kreativen, künstlerischen kreativen Prozesse. Und ich finde, man kann nicht sagen oder irgendwas machen oder motivieren. Man kann nur inspirieren. Also ist für mich ein großer Unterschied, Motivation und Inspiration. Bei der Inspiration sagst du, machst du irgendwas und bei dem anderen geht was auf und es kommt von innen. Die Antwort kommt von innen. Und bei der Motivation kommt eine Ansage von außen, die aber innerlich noch gar nicht nachvollzogen ist. Und die Sache mit dem Training, das ist so eine Bewusstseinsfrage. Wenn ich weiß als Spieler oder als angehender Spieler, als junger Mensch, und ich merke das ja, wenn manchmal im Training, dann haben die Studierenden auch richtig Spaß, wenn was nicht klappt, wenn die da so einen Knochen haben, an dem die beißen müssen. Mhm. Und irgendwann ist der Drops gelutscht und es ist einfach da. Da freuen die sich. Training hat nichts mit Mühseligkeit zu tun. Mhm. Training ist eine Möglichkeit, etwas zu verbessern oder überhaupt zu erkennen. Und das hat dann auch damit zu tun, ich kann das gar nicht anders sagen, das ist nämlich wirklich eine schwere Frage. Mhm. Dafür gibt es kein Rezept oder ich habe dafür kein Rezept, obwohl ich das jahrzehntelang unterrichte. Bei mir geht das tatsächlich übers Bewusstsein und über einen gegenwärtigen Moment. Also wenn man anfängt, am Anfang zum Beispiel mit Spielen. Ich habe zum Beispiel so ein Spiel entwickelt, jeder fängt jeden vom Einkrieger abgeguckt, von dem Kinderspiel. Habe ich auch gesagt, wir machen anders. Wir machen das so. Jeder kann dich fangen und du kannst jeden fangen. Du weißt nie, woher was kommt. Und so musst du durch den Raum. Und wenn du getroffen bist, dann musst du raus. Ein Spaß. ein Spaß, eine Freude. Und vor allen Dingen, die Leute fangen an, ihre Antennen auszufahren und ihre Aufmerksamkeit zu öffnen. Ich habe sehr viele Übungen und die habe ich tatsächlich entweder aus Bereichen des Improvisationstheaters, also immer da, wo ich dachte, das ist aufmerksamkeitsfördernd. Mhm. Und du merkst dann auch an den Menschen, die so arbeiten, dass die Freude wächst, die innere Freude wächst. Sie sind inspiriert und lassen sich drauf ein. Und dann gibt es trotzdem die Momente, weil wenn du das nicht hinkriegst.
Die Bewegung, die Regina gerade zeigt,
dann schiebst du Frust erstmal.
Ja.
Und das muss man lernen, dass das auch dazugehört. Das, was wir eingangs hatten, der Fehler, die Grenze, gehört unbedingt dazu. Du kannst über keine Grenze drüber hinausgehen, wenn du keine Grenze hast. Das bedeutet, du würdest immer in deiner Suppe stehen. Und wenn du nicht versuchst, darüber zu gehen, um zu gucken, was ist hinter der Grenze, was ist da? Und dann muss man wissen, das ist ja nicht ein Tag wie der andere. Mal geht das besser, mal geht das weniger besser. Das gehört auch dazu. Das sind so die Kurven.
So Puppenformen und Puppenarten, ne? Die setzt man unterschiedlich ein für vielleicht verschiedene Themen oder nicht. Sie bedeuten immer was anderes. Sie sind unterschiedliche Zeichen und haben ja irgendwie im Laufe der Zeit Fans dazu gewonnen. Einige Fans sind abgewandert. Formen werden en vogue. Neue Formen werden geschaffen oder versinken in der Bedeutungslosigkeit und die gilt es vielleicht neu zu entdecken. Was denkst du gerade? Was sind so Formen, die gerade sehr weit vorn sind in der Beliebtheitsskala und welche sind leider vielleicht zu Recht oder zu Unrecht in irgendeiner Kiste und ganz oben bei uns im Puppenfundus, wo man eigentlich 3 Leitern braucht, um hinzukommen.
Und eine große, starke Taschenlampe, um überhaupt zu sehen, was
zu sehen, was da oben hängt.
Sehr beliebt sind eben diese Ganzkörperpuppen. Mhm. Das ist eine Gliederpuppe, die wird direkt von mehreren Spielern gespielt. Die Ganzkörperpuppe, die kann 15 cm groß sein, das ist dann die sogenannte Tischpuppe, das sind dann wieder Unterarten. Oder übermenschlich groß, das gibt's auch, ja. Die ist sehr beliebt und die Klappmäuler sind sehr beliebt.
Ja. Kommt auch wahrscheinlich über die Muppets aus dem
Fernsehen. Über die Muppets aus dem Fernsehen, die sind bekannt.
Ja.
Wobei ja die Klappmaulpuppe gar keine Puppenart ist von ihrer Struktur. Das Klappmaul ist ein Aufsatz. Wir haben auch eine Handpuppe, wir haben Nussknacker, das ist ein Klappmaul. Auch der hat ein Klappmaul, eine
Großpuppen
Handpuppe.
Großpuppen haben
Klappmaul, Marionetten können Klappmaul haben. Das ist ein Zusatz. Die Handpuppe ist noch bekannt aus Kinderzeiten. Die ist ja auch so ein bisschen derb, weißt du, so wie der Kaspar, da geht es immer um die Wurst. Das sind immer so ganz elementare Sachen, die so verhandeln. Obwohl, Handpuppe kann auch sehr fein.
Sehr fein.
Und die Marionette ist ganz weit abgeschlagen. Die Marionette ist so eine schöne Puppenform. Da können wir als Puppenspieler allen Familientheatern, Traditionstheatern, die das von Generation zu Generation weitergeben und in der Gesellschaft darüber halten, da können wir nur auf die Knie fallen, unseren Hut ziehen. Jede Puppenart hat eine andere Ausdrucksstärke. Wie ich schon gesagt habe, so die Handpuppe fest und elementar, das Klappmaul ein bisschen verquatscht und so lustig. Die Ganzkörperpuppe uns sehr nah in ihren Bewegungen und die kannst du dann aber eben auch überhöht darstellen, wo ich eben finde, jede Puppenart ist eine stilisierte Form des menschlichen Körpers, jede.
Wir haben ja in unserer kurzen Zeit, die sich nur überschnitten hat, gemeinsamen Zeit an der Hochschule, ich glaube 3 oder 4 Semester sind wir gemeinsam hier an der Hochschule gewesen, zum Beispiel an einer sehr großen Puppe mit vielen Spielern gearbeitet. Mhm. Über mehrere Wochen haben wir eben diesen großen Pegasus, eine riesige Puppe mit riesigen Flügeln, trainiert gemeinsam mit 8 Studierenden und den im Olympiastadion fliegen lassen und haben eben noch andere Dinge kreiert, wie Regiestudierende an Puppen rangeführt, sodass auch so ein bisschen so erste Sparkle-Momente, also so Glitzer-Momente mit Puppe geschaffen wurden. Das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass Menschen eben diesen ersten Moment hatten, vielleicht wie du damals in der AG Puppenspiel. Und wir durften gemeinsam einige Male erleben diesen Moment, wo Leuten der Mund runterklappt und die sagen, das da lebt. Und dieses das da lebt interessiert mich. Deswegen stelle ich dir nun
die Frage der Kunstkollegin.
Was denkst du, macht die Puppe mit den Menschen, also mit denen, die sie führen oder spielen und mit denen, die zuschauen?
Wenn ich es ganz knapp beantworte, fällt mir spontan ein, macht es für beide gleichermaßen. Sie erkennen sich dadurch wieder. Nicht über das, was den Puppen geschieht, welche Erlebnisse sie haben, sondern sie erkennen sich wieder. Das ist sowas wie, weil du, ob du es jetzt Seele oder Wesen nennst, ich nenne es gerne Wesen, da muss ja ein Wesen in die Puppe. Zum Beispiel für Zuschauer ist das oft so, ich habe das oft erlebt, dass viel kritisiert wurde oder Feedback gegeben wurde zu einem Stück. Was nie kritisiert wurde, war das Wesen der Figur. Nie. Der Zuschauer wird erinnert durch die Puppe. Das ist manchmal für mich so gewesen, als würde das Wesen der Zuschauer das Wesen der Puppe erkennen. Das ist so das für mich das faszinierende Moment, warum manchmal Erwachsene auch so haudegen, wenn dann irgendwas ist.
Also mit so einem völlig verzauberten Blick.
Völlig verzauberten Blick. Da sitzen, ja, und das annehmen können. Mir haben oft Leute gesagt, wenn das ein Schauspieler gemacht hätte, hätte ich das nicht annehmen können. Ja. Das hat eine Puppe gemacht, ja, ich kann das annehmen. Ja. Warum? Weil sich der Zuschauer nicht mit der Puppe identifiziert. Er weiß, das ist eine Puppe. Er ist die nicht. Mhm. Er ist weder ihr Charakter, und dem Spieler geht es genauso. Weil in dieser hervorragenden Konstellation von Puppe und Spieler passiert Folgendes. Der Spieler sieht, was er erschafft. Und alles, was du siehst, hörst, riechst, schmeckst, tastest, kannst du nicht sein. Du kommst also auch deinem Wesen näher. Das heißt, du erfährst dich über das Spiel mit den Puppen. Das ist ganz verrückt. Das Spiel mit Puppen, und wahrscheinlich bin ich deshalb auch so lange Jahre an der Technik mit Enthusiasmus dabei geblieben, weil es mich unheimlich viel über die Mechanismen des Lebens gelehrt hat. Ich habe die überall in der Konstellation, wenn ich dann wieder ihn entdeckt habe, in meinem Leben, ich gedacht, na, warte doch mal, das ist doch bei der Puppe kann man das doch ganz genau sehen, was man sonst nicht sieht, weil da nichts ist, ne? Also weil das nicht zu sehen ist, und aber da kannst du das sehen. Zum Beispiel im Puppenspiel, in der Handpuppenbühne, organisieren die Spieler die Umgebung der Puppe. Das macht ja nicht die Puppe. Das sind da Kräfte, die wuseln, während die hier den machen, fangen die an, das alles zu organisieren, und schwupps ist irgendwas da. Das ist im Leben genau dasselbe, nur siehst du es nicht. Und für den Spieler, also wenn der Spieler, wie du vorhin gesagt hast, diesen Moment hat, ich durfte ihn einige Male hier erleben, wo also ein Spieler da steht und sagt, da ist was.
Genau, wieder die Hand ist wieder oben, Regina guckt ihre Hand
da,
an.
Da ist was. Was macht, was es macht?
Ja. Ah, verrückt.
Wo du merkst, dass sich die Identifikation löst. Und wo ein Bewusstsein dafür da ist, dass du als Spieler nicht deine Schöpfung bist. Gerade bei Puppenarten, also wo man zu mehr dran ist. Und das ist ja das große Fund des Puppenspiels. Weil du kannst an der Handpuppe zu zweit sein, du kannst an der Marionette zu zweit sein, zu dritt sein. Also an allen Puppen, mit allen Puppenarten, also da können mehrere ran. Und wenn mehrere dran sind, passiert was, Tatsache. Oder kann passieren, es muss nicht immer passieren, aber es kann passieren, das Potenzial ist da, dass das passiert. Und passieren meine ich, passiert. Durch einen geht. Es passiert mir. Da ist ganz klar, dass es nicht mehr um dein persönliches Ego geht. Das ist weg. Das steht an der Seite. Kannst du sagen, du hast Pause? Weil da sind drei Leute, die sich in einer Blase befinden, mit dem Puppenkörper. Gibt es so eine Übung, die Blase? Da kannst du das fühlen, richtig. Also deine Wahrnehmungsschulen, da geht es um Wahrnehmungsschulung. Auf welchen Ebenen kann man wahrnehmen? Und machen darstellende Künstler, also ob Tänzer oder, das machen viele, also gerade in künstlerischen Berufen. Das ist hier das ist nichts Neues. Aber es gilt eben auch fürs Puppenspiel. Mhm. Und das ist das Geile. Da kannst du tatsächlich, und das haben manchmal, hatten wir das im Unterricht, du fühlst es in der Luft, du fühlst es. Die Atmosphäre verändert sich, wo die Spieler zu dritt sich darüber gewahr werden, dass sie eins sind. Mhm. Die treffen sich in dem Raum der Einheit. Was du sonst nicht machst, das ist immer noch separiert. Aber in dem Moment, wo du einen Körper bespielst, und dann wird es auch unwichtig, wer den Impuls gibt und wer hinterhergeht. Ich halte ja überhaupt nichts davon zu sagen, der Kopfspieler führt immer, der die Sprache hat, führt den Körper. Nein, da kann sich alles einmischen. Da gibt's Dynamik im Körper, da gibt's Widersprüche plötzlich. Weil man muss im Moment mit dem arbeiten, was da durch die Puppe gegeben wird. Und das macht dann Spaß. Also für mich waren das die erhebendsten Momente mitzuerleben, wenn das geschehen ist. Weil das geschieht, das kannst du nicht beeinflussen. Also das kannst du willentlich nicht herbeiführen, sondern da musst du so offen sein und du musst so widerstandsfrei sein, dass das durch dich durchkommt. Das ist unglaublich, das ist wirklich ein schöner Moment. Ich sage also, die Puppen haben mich sehr, sehr viel über das Leben gelehrt.
Es ist echt unglaublich schön, dir zuzuhören, wie du das beschreibst, Regina. Und du beschreibst es ja nicht nur, sondern du schreibst es auch nieder. Du beschreibst gerade tatsächlich viele, viele Seiten in deinem Computer oder mit der Hand, wie auch immer du es beschreibst und schreibst. Denn du arbeitest an einem Buch, wo du all deine Erfahrungen, Übungen und Herangehensweisen sammelst für nicht nur unsere Studierenden, die natürlich auch froh sein werden, das zu lesen, sondern tatsächlich teilst du das in einem Werk, was bald veröffentlicht werden soll. Kannst du jetzt etwas erzählen dazu, wo du gerade stehst?
Es ist tatsächlich ein Buch, was sich ausschließlich widmet den Techniken der Puppenführung. Und zwar für die vier Grundarten und natürlich auch um das, was wir jetzt hier die ganze Zeit besprochen haben. Und das ist unheimlich schwer niederzuschreiben für mich, womit das in Verbindung steht. Also wo geht denn eigentlich hier alles los? Man fängt ja wie beim Urschleim an, ne? Wo geht denn das los? Mit Raum geht's los. Und das so knapp anzureißen, weil Technik ist eben nicht nur die physische Fertigkeit, nicht ausschließlich, sondern Technik bewegt sich auch auf einer anderen Ebene unseres Lebens, also oder unseres Seins. Und die gehören auch dazu. Und jeder Schauspieler weiß das und auch die Puppenspieler, wenn man dann in kreative Prozesse geht, dann schöpfst du ja bewusst, du arbeitest damit bewusst, wenn du einen Charakter kreierst. Dann nimmst du die Ebene des Geistes mit dazu, weil du konstruierst neue Gedankenmuster, die mit deinen Null zu tun haben. Genau, und die gehören eben auch zur Technik. Das gehört unbedingt zur Technik. Das hat, was ich vorhin sagte, für mich etwas damit zu tun, in welchem Bewusstsein ich Technik anwende.
Und diese Technik sieht man im Buch auch über Zeichnungen?
Die sieht man über, also die werden beschrieben. Mhm. Einige Übungen werden illustriert, damit man eine Bewegungsabfolge nachvollziehen kann. Ne, dass man da steht und sagt, ah, so geht das. Und dann soll es kleine Videotext geben, die dann aber nicht mehr zeigen, wie es geht, sondern wie das angewendet ist. Zum Beispiel, dass eine Handpuppe einfach von rechts nach links sich durchs Bild schnüffelt. Oder die andere gleitet durch. Oder du siehst Ganzkörperpuppe, ein Spieler an der Puppe, nächsten Take zwei Spieler an der Puppe. Das macht Unterschiede in der Beweglichkeit des Körpers. Oder drei an einer Puppe zum Beispiel. Also wo es dann schon in kleine Etüden geht, aber nicht immer. Das sind immer nur so kleine Fetzen, damit man einen optischen Eindruck gewinnt, was sich über die Technik übersetzt und was da auch alles angewendet ist, damit das, was da ist, überhaupt zum Vorschein kommt. Ich bin selber ganz gespannt, was dabei rauskommt, wenn ich ehrlich bin.
Sag mal, hast du schon einen Titel für das Buch?
Ja. Soll ich sagen?
Ja.
Das ist natürlich der vorläufige Titel, weil ich ja nicht weiß, was es noch für Einflüssen unterliegt. Das Buch heißt Ich bin Puppe. Das Handwerk hinter der Kunst des Puppenspiels. Das wäre der Titel.
Wann kommt eigentlich dein Buch raus?
Das wissen wir noch nicht so genau, aber 2025 wird es. Wann, das wissen wir noch nicht genau.
Du, Regina, wir geben jetzt an dieser Stelle für einen Augenblick mal die Gesprächsführung aus der Hand. Denn wir haben auch unter unseren Studierenden Fragen an dich gesammelt. Und die befinden sich jetzt hier in diesem Glas. Ja, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Dann kommt hier.
Die Frage aus der Studierendenschaft.
Gute Frage. Soll ich sie vorlesen?
Oh, bitte.
Ja, gerne. Das ist wirklich eine coole Frage. Wird das Puppentheater sich durch künstliche Intelligenz verändern? Durch sie ersetzt? Wenn ja, was denkst du, könnte passieren? Alina, erstes Studienjahr. Ich sage ganz kühn und aus tiefster Überzeugung, das wird sie niemals schaffen, weil das Wesentliche in der künstlichen Intelligenz fehlt. Das Wesen. Das ist zwar ein super Speicher, also künstliche Intelligenz, ne, die auch selber lernt und alles sowas, aber das beruht auf gemachten Erfahrungen. Künstliche Intelligenz könnte niemals etwas Neues kreieren aus nicht gemachter Erfahrung. Also völlig neuen Weg, den man, ne, wenn man so eine Idee hat, wie große Wissenschaftler, die dann geknubbelt haben und mit einem Mal, bam, war das da, war die Antwort da. Das glaube ich nicht, weil Puppenspiel sich eben zusammensetzt aus zwei Faktoren und künstliche Intelligenz setzt sich zusammen aus einem Faktor. Da kommt künstlich und künstlich aufeinander oder dinglich und dinglich Und beim Puppenspiel kommt dinglich die Puppe und sein der Mensch. Und diese Seinsebene hat die künstliche Intelligenz in meinen Augen nicht. Ich finde, Leben ist Leben und Leben kann durch nichts ersetzt werden.
Jetzt haben wir hier ja immer die Frage aus der Studierendenschaft und ich würde gern diesmal auch den Spieß umdrehen. Hast du eine Frage an die Studierendenschaft, die sie sich mitnehmen können von dir?
Oh, das erwischt mich jetzt kalt.
Worüber sollte man mal nachdenken?
Was gibt dir die Puppe und was gibst du der Puppe? Darüber sollte man nachdenken.
Yes.
Immer mal wieder.
Ja.
Man wird eine Antwort im Laufe seines Berufslebens darauf bekommen, Stück für Stück. Immer mal wieder diese Frage.
Die darf sich auch verändern, die Antwort.
Die Antwort wird sich verändern, weil man sich ja entwickelt. Die Antworten werden immer tiefer, immer umfassender, immer deutlicher, ja.
Liebe Leute, nehmt euch diese Frage mit. Wir nehmen sie uns auch mit.
Apropos Fragen aus der Studierendenschaft. Wir hatten es vorhin schon mal angerissen und ich würde total gerne an dieser Stelle noch mal eine Rolle rückwärts machen, nämlich an die Anfänge deiner Hochschultätigkeit und wie du als Puppenspielerin wieder an die Akademie gekommen bist so, und Stück für Stück zur Vermittlerin deiner Kunst und deines Handwerks geworden bist. Deshalb folgt jetzt
die Frage des Kulturmanagers.
Wie bist du aus der künstlerischen Praxis als aktive Puppenspielerin zum Unterrichten gekommen? Woher kam diese Entscheidung, nicht nur zu spielen, sondern auch lehren zu wollen? Und woher wusstest du, dass du das kannst?
Ich wusste nicht, dass ich das kann. Ich habe es einfach gemacht. Es gibt so einen Spruch, mach mal, es könnte ja gut werden. Ich glaube, da bin ich so ran. Aber weil ich ja Puppenspiel liebe, also schon von Kindheit an, stand die Frage für mich nicht.
Dann gibt es ja so diesen Schritt aus dem mit Puppen können, das selber zu tun, so Künstlerin zu sein, hinzu, ich vermittle das jetzt. Du hast vorhin schon mal angerissen, so, dass du so einen ersten Stupser bekamst für einen Lehrauftrag.
Es war so, erstmal gab es eine Anfrage. Ich muss dazu sagen, nach dem Studium war ich ja 15 Jahre überhaupt nicht. Da wollte ich mit dieser Institution nichts zu tun haben. Mhm. Aber nicht, weil ich die doof fand, sondern weil ich, und das war keine rationale Sache, das war was ganz Intuitives. Ich wollte mich freispielen. Ich wollte mich von Strukturen freispielen. Ich wollte mich von Vorgaben freispielen. Ich wollte mich freispielen von, so muss es gemacht werden und so. Das hat 15 Jahre gebraucht, circa. Und dann kam die Anfrage. Und das ging ja erstmal los. Das erste war irgendeine Studioinszenierung und dann haben die mich geholt, weil die hatten ja niemanden mehr und gesagt, kannst du nicht mal kommen und mal gucken, wie sie da mit den Puppen machen. Und da habe ich da erstmal reingeschnuppert und das hat mir Freude gemacht. Erstmal habe ich in den ersten Stunden bemerkt, was ich alles darüber weiß und was ich also schon angewendet habe, viele Jahre. Das war mir gar nicht so klar. Und dann hat es mir ja immer Spaß gemacht, auch mit Menschen zu arbeiten. Ja, mit Menschen zusammen zu arbeiten und zu sehen, wie die wachsen. Das wusste ich auch bis dato aber noch nicht, dass mir das so eine Freude macht. Deshalb finde ich manchmal so Fragen in Gesprächen sehr merkwürdig, die sagen, warum willst du das machen? Wie siehst du dich? Das weiß man oft nicht. Du stehst das erste Mal in einer Situation und fängst an, dir gewahr darüber zu werden, was da läuft und was dein Part ist und was du daran magst oder was du mit Enthusiasmus verfolgst. Das. Dir fällt auf, was du daran mit Enthusiasmus verfolgst. Da wirst du nie müde. Das ist ja das Verrückte.
Also, du sprichst jetzt vom Unterricht.
Ja. Und da habe ich das festgestellt. Und die Abteilung hat das auch festgestellt, dass das irgendwie geklappt hat. Und dann habe ich eben einen Lehrauftrag angenommen. Und dann bin ich ja noch tiefer reingegangen. Das war nicht nur eine Produktion, sondern jetzt ging das über die Semester. Und da habe ich dann festgestellt, wow, das geht, das ist auch interessant.
Also interessant, auch so methodisch zu arbeiten, zu gucken, wenn ich über eine längere Periode
unterrichte. Ja, genau. Man lernt sich durch das kennen, was man tut. Ich habe mehr angefangen, über Zusammenhänge nachzudenken innerhalb dieses Kontextes der Puppenführungstechnik. Ja. Das habe ich vorher natürlich in dem Maße nicht gemacht. Ich habe ja auch eine handwerkliche Ausbildung gehabt. Ich habe studiert 3 Jahre und praktiziert, dann 15 Jahre. Das heißt, ich hatte das in Anwendung. Und plötzlich drehte sich das um, was ich in Anwendung hatte. Also was ich auch schon in Anwendung erfahren habe, also habe ich mich erfahren darin, das zu vermitteln. das zu strukturieren, also das aufzubereiten, zu entdecken, oh, welche Bereiche gehören dazu? Was musst du alles mit ins Bütchen nehmen, damit die Leute zu der Frage von der Kollegin vorhin, damit die Leute mit einsteigen und keiner rausspringen auf dem Ozean oder so. Aber nicht, damit die nicht rausspringen, sondern weil es ja für die selber so eine lohnende Sache ist. Wenn du unterrichtest, geht es ja auch darum, dass die Leute begreifen, dass sie das für sich machen und nicht für mich. Und das ist dann eingetreten. Und ich finde, das ist ja so ein Spezialgebiet. Um das zu machen zu können, musst du ein gestandener Puppenspieler sein. Und dann musst du dich spezialisieren, weil das ist eine Spezialisierung auf dem Gebiet.
Das finde ich ja spannend. Also wenn du sagst, so die Studierenden, die haben ja das große Glück, nicht eben wie Kinder oder Jugendliche in der Schule konfrontiert zu werden mit Dingen, die sie irgendwie lernen müssen und dann das Gefühl haben, okay, das machen wir jetzt für andere, damit wir irgendwie diesen Abschluss kriegen. Und die entscheiden sich ja ganz bewusst so für das Studium hier. Ich werde jetzt Puppenspielerin. Das ist irgendwie eine andere Voraussetzung, oder? Findest du nicht?
Viele kommen ja wie die Maria zum Kinde. Also ich was ich noch kenne aus Jahren davor, hatten viele, so wie ich, kamen viele, die sich fürs Puppenspiel beworben haben, aus Puppenspieler-Gs. Die haben als Kinder schon ewig damit rumgewurschtelt. Die haben sich ganz unbewusst damit auseinandergesetzt, ganz spielerisch damit auseinandergesetzt. Ja? Und jetzt, eine meiner ersten Fragen ist, oder war, ist ja nicht mehr, wie bist du zum Puppenspiel gekommen? Was fasziniert dich daran? Warum willst du das machen? Dann hörst du oft die Antwort, habe ich mal gesehen, will ich auch machen. Und dann denke ich, interessant. Und sie wissen gar nicht, oft, was auf sie hier zukommt, in welchem Bereich sie da eingetreten sind. Das ist ja ein Bereich, wie alle darstellenden Künstler, das ist ja nicht nur tralala, wir haben hier nicht alle Spaß und piep, 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 wir haben uns alle lieb, sondern da geht's richtig ans Eingemachte, also an die individuellen Grenzen, die nicht nett sind. Also wenn man die in Erfahrung bringt, das ist nicht schön. Aber da musst du dann eben den Grat finden. Und das ist jetzt so ein filigraner Akt. Du kannst jemandem seine Grenze nicht ersparen. Er würde sich nicht entwickeln. Du musst das habe ich hier zum Beispiel auch gelernt beim Lehren, du musst die Grenzen der anderen aushalten. Du musst sie ihnen zugestehen. Du musst sie gewähren und du darfst sie nicht persönlich nehmen. Auf gar keinen Fall. Also du bist diejenige als Lehrerin, wie alle unsere hier, das machen fast alle, du bist derjenige, der den Raum hält. Nur den Raum hält. Und der Raum in Verbindung mit dem Problem schafft dann die Lösungen. Viel mehr musst du gar nicht machen. Und du gibst natürlich Anleitung, ne? Das ist klar.
Als Studentin, als du selber studiert hast, eingestiegen bist ins Studium und auch eingestiegen bist in den Beruf, mit welchen Wünschen oder mit welchen Träumen bist du in diesen Beruf reingegangen?
Nix Träume und Wünsche. Ich war so verspielt.
Ja.
Ich war so verspielt und war so dankbar, dass ich etwas zu meinem Beruf machen kann, wo ich spielen kann. Rumspielen kann, austesten kann. Ich finde ja immer diese Frage, wo siehst du dich in 5 Jahren? Da stehen mir die Haare zu Berge. Ich weiß es nicht. Und die ist vielleicht berechtigt. Und vielleicht bin ich da auch jemand, der, das will ich gar nicht sagen, das ist was ganz Individuelles, was sehr Individuelles. Wo ich sage, ich kann mein Leben nicht in dem Sinne nicht planen. Das geht nicht. Das Leben ist nicht planbar. Das Leben plant mich, nicht ich plane das Leben. Das ist ja oft der Irrtum, ne? Das hast du ja beim Spielen auch. Das Leben, der Spieler plant das Spiel und nicht das Spiel plant das Leben. Das geht gar nicht. Das ist schön andersrum. Also daher nehme ich das, ne?
Ja, also in der Improvisation funktioniert es so, oder?
Dass du planst?
Nein, dass du hast eine Struktur möglicherweise, wenn du Glück hast, und ansonsten lässt du
tatsächlich... Du hast ja immer ein Ziel, das hast du immer, ne?
So ist es, genau.
Aber ein Ziel ist nicht geplant, sondern, also du wählst ein Ziel bewusst, aber du planst nicht, übermorgen habe ich das Ziel.
Wo hast du Studierende heute hingeschickt? Und du sagst, okay, ey, das kommt auf euch zu, wenn ihr die Akademie hier verlasst. Darauf bereite ich euch vor, weil wir können nicht die 5-Jahres-Frage stellen, aber die Herausforderungen, die erwarten euch draußen, dafür gebe ich euch das Rüstzeug mit. Dabei hilft PT. Wie hilft PT?
PT hilft dir, dass du damit wirklich eine Herangehensweise für jegliche Spielmaterialien hast, wenn du das anwendest. Und das entwickelt auch jeder Spieler dann für sich weiter. Ich gebe ja nur die Basics. Und was sich dann entwickelt, Es gibt so viele Formen auf der Welt, dafür kann ich kein PT machen, kann kein Mensch auf der Welt. Und das ist das. Und was ich Leuten, die also von hier weggehen, hier wird einem ja durch unsere Tagesstruktur ein bisschen das Träumen abgewöhnt. Und wir müssen träumen. Menschen sind Träumer. Menschen sind Visionäre und Träumer. Also Träumen und Visionen liegt für mich sehr dicht beieinander. Und das wird einem ja durch die Fülle an Informationen, die man auch bekommt in der kurzen Zeit. Aber es war ein alter Satz, aber Lehrjahre sind eben auch schwierige Jahre, weil ja auch viel Neues auf einen einströmt und das überfordert einen oft, ne? Also das kommt auch dazu. Und was ich jemandem, der hier rausgeht, der muss wieder anfangen zu träumen. Bei aller Struktur, bei aller Planung. Und das ist alles wichtig. Wir müssen Geld verdienen, wir müssen leben, wir wollen, ne? Deinen Erfolg schaffst du von innen heraus, nicht von außen. Wenn du dem aufsitzt, dass du dich nach allem Äußeren richten musst, dass du, wie sage ich immer gerne, jeder Sau, die neu durchs Dorf getrieben wird, mit einer neuen Erkenntnis hinterherrennst, bist du ganz schlecht beraten. Du musst dich wieder anfangen, auf dich zu besinnen. Das heißt nicht, dass du in eine Ignoranz verfällst, einer Tatsache gegenüber. Auch der Tatsache, wo steht man selbst? Wo kann man sich weiterentwickeln? Nobody's perfect und jeder entwickelt sich weiter, solange bis der Deckel zugeht. Das ist Fakt. Das würde ich mitgeben. Es muss mehr geträumt werden.
Liebe Regina, ich würde mal nochmal einhaken an dem Punkt, PT gibt dir was mit, um an Dinge herantreten zu können. Wir sind hier fast auf der Zielgeraden unseres heutigen Gesprächs, machen aber nochmal kurz einen Zwischenhalt in einer Rubrik, die nennt sich Tipps and Tricks. Da geben wir so kleine Hacks mit in die Puppentheaterszene oder an jeden da draußen, der die gebrauchen kann. Du kannst uns da vielleicht noch ein paar Ratschläge geben. Folgende Situation: Ich komme auf die Probe und bin mit einer Puppenart konfrontiert oder einer Puppe, mit der ich noch nie was zu tun hatte. Was sind meine ersten Schritte? Wie komme ich ins Spiel?
Als allererstes musst du das Ding auf seine Funktionalität untersuchen. Wenn du das nicht machst, hast du verloren. Ne, weil da findest du raus, wo hat es Grenzen? Können die überschritten werden? Ist das dann ein Bruch oder so? Das wird ja dann schon ein künstlerisches Mittel. Und das musst du wissen. Wie funktioniert das Ding? Wie ist das? Wie ist die Körperstruktur? Wie ist das Gefüge? Wo sind die Gelenke? Hat es nur einen Kopf und einen Lappen? Also wie ist das? Ne? So. Und das ist das Allererste. Dann musst du gucken, wie du dich dazu ins Verhältnis setzt. Als derjenige, also in dem Bewusstsein, dass du sagst, ich bin der Treibstoff dafür. Wo fasse ich das an? Das auch immer im Kontext des Bühnenortes. Das ist ganz wichtig. Danach richtet sich, wo der Spieler im Verhältnis zur Puppe steht. Die Puppe ist immer die Speerspitze, die steht immer ganz vorne und der Spieler steht so drunter oder dahinter oder so, ne? Der soll ja weg. Das ist ja auch eine Gabe, die er entwickelt, dass er sich unsichtbar macht über seinen Fokus. Das ist das, was man macht. Und dann geht's los. Wenn man die so hat, dann kann man, Spiegelarbeit ist gut, damit man sich über, aber nicht zu lange, schon immer mal, damit man ein inneres Bild entwickeln kann für das, was man ja nur von hinten, unten oder von der Seite sieht. Damit man das so von allen Seiten sehen kann, damit man ein inneres Bild entwickeln kann. Also du hast die Funktionalität und das innere Bild für den Körper. Und dann kannst du anfangen, das Ding mal atmen zu lassen. Nur atmen. Dann kannst du anfangen, das Ding, die Sinne des Dinges zu aktivieren. Nur irgendwo konkret hinzugucken. Noch nichts weiter. Dann kannst du sagen, okay, jetzt gucke ich hin und heb den Arm. Ich kann das jetzt immer erweitern, immer größer machen, ne? Immer mehr erweitern. Also ich würde, wenn ich so ein Ding habe, nicht sofort damit in die Szene springen, weil das macht Frust. Du kriegst keinen Ton aus dem Ding raus. Alle anderen koffern dich an, weil das nicht funktioniert. Wo ich immer sage, bei Puppenspielinszenierungen sollten mindestens 2 Wochen, bevor die Proben losgehen, die Puppen da sein, die Puppenspieler anfangen, sich mit dem Material auseinanderzusetzen. Das wäre optimal.
Das wäre ideal, ja.
Weil die haben, da beißt die Maus keinen Faden ab, 9 Körper. Punkt.
Jo. Vielen Dank für diese Tipps und Tricks, wahnsinnig wertvoll.
Unbedingt. Ja, und nun naht ja leider auch schon das Ende unseres Gesprächs, aber bevor das soweit ist, wirst du jetzt, da du ihn vorhin bekommen hast, noch den Staffelstab weiterreichen an unsere nächsten Gäste.
Was? Nächsten Gäste? Ja, ihr habt richtig gehört. Surprise! Denn wir schenken uns und euch eine Bonusfolge, einen richtigen Hidden Track und besuchen in Folge 16 von Hände hoch die Company Freaks und Fremde in Dresden. Dort sprechen wir mit den beiden Gründungsmitgliedern, den KünstlerInnen und PuppenspielerInnen Heike Ikula und Sabine Köhler, welche die kulturelle Vielfalt in Dresden kräftig mitgestalten.
Hast du eine Frage an Heike Ikula und Sabine Köhler, die wir mitnehmen können nach Dresden? Dann kommt hier
die Frage an den nächsten Gast.
Ja, ich habe eine Frage. Wenn man so viele Jahre im Beruf ist und so kreativ ist wie ihr, frage ich mich, was ist für euch der Antrieb, trotz aller äußeren Widerstände, und sie wären nicht geringer, also ob der Kulturpolitik etc. für Freiberufler oder überhaupt Künstler jeglicher Couleur, was lässt euch am Ball bleiben und was hat euch bei der Puppe bleiben lassen?
Was für eine schöne Frage. Die nehmen wir sehr gern mit nach Dresden. Ich bin sehr gespannt auf die Antwort von den beiden. Aber Regina, damit sind wir jetzt schon am Ende des Gesprächs angelangt. Vielen, vielen Dank. Es war super schön gewesen.
Das war wirklich ein ganz wundervolles, sehr tief berührendes Gespräch, Regina. Vielen, vielen Dank.
Ich danke euch auch. Es hat mir viel Freude gemacht, mit euch hier zu sein.
Und wenn ihr da draußen in Zukunft keine Folge von Hände hoch verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast und lasst einen Gruß da und ein Like und schickt euch das Ding einmal quer durchs Internet. Ihr kennt den Social-Media-Dauerlauf, alle 100 Meter wird geliked.
Und wenn ihr mehr von Puppe wollt, dann kommt zu den Vorspielen und den Fundusführungen der Puppe an der Busch. Alle Infos findet ihr dazu auf der Website und den Link dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes. Und dort stehen auch alle Infos für ein Studium der zeitgenössischen Puppenspielkunst an der Ernst Busch.
Genau. Und ihr da draußen, schreibt uns gern Wünsche, Feedback, Lob und Anregungen. All das nehmen wir entgegen per Mail unter presse@hfs-berlin.de. Stichwort Hände hoch.
Teilt, hört weiter und abonniert uns auf Spotify.
Regina, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Gleichfalls.
Und ihr da draußen, macht's gut.
Wir hören uns wieder zur nächsten Folge von
Hände hoch.
Wow, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Regina.
Das war toll.
Wenn man bedenkt, wir improvisieren ja von 0 bis 24 Uhr oder solange wir die Augen offen haben. Der ganze Alltag ist improvisiert. Aus dem Moment heraus.